3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega hat verpendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Dienstagabend und es ist ziemlich fast genau eine halbe Stunde nach 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons vor unserem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund. Das Spiel des 7. Spieltags der ersten Liga findet am Freitagabend, den 18.10. um 20.30 Uhr im Westfalenstadion in Dortmund statt. Es empfängt dabei der Tabellen-7., den Tabellen-15. und meinetwegen kann es auch so bleiben bis zum Ende der Saison. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Endlich wieder zu Gast im größten Bundesliga-Stadion, war schon ewig lange her. Aber bis zum Spiel dauert es jetzt noch ein paar Stunden. Daher schauen wir wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Seit 1974 gab es 22 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Bundesliga sowie im DFB-Pokal und aufgepasst, eine ganz, ganz neue Kategorie, dem DFB-Hallenmasters 2001. Habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, war ich sogar vor Ort in der Westfalenhalle. Die Gesamtbilanz ist dabei gar nicht so gut, beziehungsweise richtig mies. Wir erzielten 3 Siege, 4 Unentschieden und satte 15 Niederlagen. Wobei, jetzt wird es nochmal ganz, ganz bitter, wie in Augsburg, und der Vergleich ist jetzt nicht so schön, aber kein einziges Spiel auswärts gewinnen konnten. Liebe Hörer, heute haben wir eine Premiere. Mein Gast ist zum ersten Mal bei Millernton. Daher stellt er sich ganz kurz mit unseren 3 klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum BVB gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, moin. Mein Name ist Yannick. Ich bin BVB-Fan und Mitglied der Redaktion von schwarzgelb.de. Schwarzgelb.de ist ein Fanzine über Borussia Dortmund, muss sagen. Nicht für Borussia Dortmund selber, sondern wir sind ein unabhängiges Fanzine, was ausschließlich online erscheint. Und wie bin ich zum BVB gekommen? Wie das so ist mit Familie. Meine Onkel, Tante besaßen eine Kneipe und irgendwann haben die gemerkt, ich bin im passenden Alter, da kann man den Jungen mal auf die richtige Spur bringen. Dann wurde ich so mit 5, 6 mit dem BVB in Verbindung gebracht oder bekannt gemacht, muss man sagen. Und eine Liebe, die bis heute besteht und auch nicht in einer Phase in mir entbrannte, als es nicht so lief wie heute, also mit oberes Tabellendrittel Standard und am liebsten immer Champions League. Das war die Zeit, die harte Zeit mit rund um die Fast-Insolvenz und wirklich trübes Tabellenmittel, unteres Tabellenfeld. Und wie beschäftige ich mich mit dem BVB? Ich schreibe Texte für schwarzgelb.de, das sind Meinungstexte, Spielberichte, Vorberichte. Ich mache auch mit bei unserem schwarzgelb.de Podcast auf Ohren, der in relativ unregelmäßigen Abständen.
Sehr unregelmäßig.
Sehr unregelmäßig, ja. Wir haben gerade einige Familienbildungen mit Kindern, junge Familien, Väter und Mütter. Das erschwert die ganze Sache ein wenig mit der Terminfindung. Aber wir versuchen über aktuelle und weniger aktuelle Themen rund um den BVB zu sprechen. Und das sind so die Themen, wie ich mich mit dem BVB beschäftige. Natürlich lese ich auch ganz viel, was passiert rund um den BVB über Nachrichten. Das ist halt das Klassische. Mhm. Und ich bin regelmäßig vor Ort im Westfalenstadion.
Okay. Das ist immer gut zu wissen. Das kann leider ich jetzt mittlerweile nicht mehr von mir sagen, aber ich versuche so viel auswärts wie möglich zu fahren. Sag mal, bevor wir zum Sportlichen kommen. Unser Millernton gibt es ja jetzt seit 10 Jahren. Ihr seid ein bisschen älter. Wie lange gibt es denn euren Blog schon oder euer Fanzine schon?
Genau, schwarzgelb.de gibt es jetzt seit 2000. Also nächstes Jahr haben wir 25 Jahre schwarzgelb.de. Und wir haben auch noch ein ganz kleiner Teil der Redaktion sind noch Gründungsmitglieder. Natürlich gab es da auch immer wieder hohe Fluktuationen und ähnliches, aber ein kleiner Teil der Redaktion ist noch Urbestand. Und nächstes Jahr gibt es dann hoffentlich eine große Feier im Westfalenstadion. Wir schauen mal, was wir da auf die Beine gestellt kriegen. Aber das ist der Plan. das auch ordentlich zu feiern, genau.
Krass. Wie viele Leute seid ihr in der Redaktion, wenn ich mal so fragen kann?
Ja, das schwankt immer. Wir sind nicht so ein, also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Schwarzgelb.de ist kein, oder wenn wir von Redaktion sprechen, kriegen die Leute sofort so ein Bild von relativ klaren, festen Strukturen, hierarchischen Strukturen, dass es da eine Chefredaktion gibt oder eine Redaktion, die jeden Artikel aufs Kleinste prüft, bevor der online geht. Also wir sind eigentlich ein Haufen Leute unterschiedlichster Fanart, also vom Normalo über Ultra-Kontakte bis hin zu verschiedenen anderen Bereichen, also BVB-Amateure. Also es ist wirklich ein bunter Haufen von Leuten, die Bock haben, für den BVB über den BVB zu berichten in irgendeiner Form oder so im BVB sich zu äußern. Mhm. Und es ist so, also ich würde sagen, deswegen würde ich das, ich hole so aus, weil den Redaktionsbegriff würde ich nicht so weit, würde ich nicht so eng fassen. Bei uns sind in der Redaktion halt so um die, je nachdem, wie aktiv, wenn man die Aktiven, also ich würde sagen, es sind so 20 Leute, die sehr aktiv sind. Und Gesamtredaktion würde ich dann so auf vielleicht 30, 40 schätzen, also auch immer ein paar Leute, die weniger aktiv sind. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Leute, die im Hintergrund, ne, die Technik machen, die Server stellen, die einen Chat betreuen, wenn es mal wieder einen gäbe. Wir sind noch aktuell auf der Suche. Also wenn jemand einen guten Shop-Anbieter kennt, wir sind noch auf der Suche, damit wir Merch verkaufen können, gerne melden. Ansonsten, genau, also gibt auch ganz viele, die im Hintergrund das Kartenmanagement, also wir kriegen auch immer Ticketkontingente, die zu managen. Also da ist echt ganz schön viel. Das hatte ich vorher auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich war vorher auch nur Konsument bei schwarzgelb.de, hab's immer nur gelesen und auch gehört und bin überrascht gewesen, als ich da reingetaucht bin, wie viele Leute da im Hintergrund auch noch mitwerkeln und sich eben gar nicht mit ihrem Namen irgendwie mit Artikeln öffentlich darstellen, sondern einfach auch, wir haben das BVB-Forum, das heißt, das findet man einfach unter bvb-forum.de, Gott sei Dank, damals gegründet, in der frühen Internetzeit, da konnte man noch so leichte Links, das ist nicht mehr möglich, heute wird der BVB sich dagegen sperren, aber heute noch das Forum, um sich zu BVB-Themen auszutauschen. Also das betreut auch eine Handvoll Leute, die da moderieren und so weiter. Ich mache noch parallel einen Discord, den ich ein bisschen betreue mit einem Kollegen. Also es ist wahnsinnig viel also wie gesagt, deswegen deine eigentlich kurze, einfache Frage weit beantwortet. Also ich würde so sagen, rund um den Schwarz-Gelb-Kosmos sind wir so um die 50 Leute, die in verschiedenen Funktionen irgendwie mitarbeiten.
Ja, dann Mike, Tim, falls ihr das jetzt hier hört, morgen früh. Wir haben noch einiges vor uns.
Ja, ist immer Luft nach oben.
Man kann immer noch skalieren, genau. Du, wir sind ja in unserer Bubble, auch wenn so sehr behütet, was das mediale so Interesse betrifft. Ja, klar, mit Mopo und den beiden und den zwei, drei Tageszeitungen in Hamburg ist das natürlich nicht ganz so unbehütet wie vielleicht Heidenheim. Aber wenn ich so die Mainstream-Fußballmedien schaue, ist das Interesse bei euch ja schon sehr kraft. Tägliche Berichterstattung rund um Training, jedes Staubkorn wird irgendwie umgedreht, alles wird gedeutet. Es gibt irgendwo immer Meinungen zu diesem, zu jenem. Die Berater gehen irgendwie zu jedem zweiten Journalisten. Wie geht ihr da als Blog mit um? Versucht ihr dagegen zu halten? Wollt ihr da eine seriöse Quelle sein? Wie positioniert ihr euch da?
Also ich glaube, seriöse Quelle ist nicht die ganz richtige Bezeichnung. Also wir haben auch echt schon derbe Kommentare, also wir schreiben auch derbe
Kommentare. Seriöse, subjektive Quelle.
Ja, genau. Also genau. Genau, mit dem Medialen drumherum. Also ich kenne das dadurch, dass ich in meiner Pubertät kam der Erfolg und ich war da ja noch gar nicht so nah dran an dem BVB. Bin ja erst auch seit zweieinhalb Jahren jetzt bei schwarzgelb.de. Also ich kenne das jetzt noch nicht anders in der Form, aber ich habe schon von alten Kollegen aus der Redaktion kenne ich schon die Geschichten, dass es dann früher natürlich anders lief, ne? Dass es auch früher man viel näher ans Team konnte, viel näher auch die Wege kürzer waren. Das ist aber, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, wie du ja schon gesagt hast, dass jetzt einfach das mediale Interesse durch den Erfolg der letzten Jahre und Jahrzehnte dann einfach sich potenziert hat und dass da natürlich die Medien auch was vom Kuchen abhaben möchten. Es ist allerdings so, dass wir uns im Grunde, also bezogen auf uns, die Medienanfragen sich ein Stück weit im Rahmen halten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ruhrnachrichten, das ist so der BVB-Berichterstatter Nummer 1, dass die jetzt regelmäßig bei uns irgendwie anklopfen und zu unserer Meinung haben möchten oder so. Das, so ist das nicht. Es ist eher so, dass dass ab und zu mal, wenn irgendwie ein internationales Thema aufploppt, wie jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp, ich muss eben kurz Grüße rausschicken an die Schwarz-Gelb-Redaktion, ich habe ihn auch in diesem Podcast genannt, dass der zu Red Bull gegangen ist, dann tauchen da irgendwelche Anfragen vom BBC auf oder so, die, die möchten, dass wir uns irgendwie als Fans dazu äußern. Also es kommen eher auch von externen Medien, die sich, die jetzt nicht aus der Region kommen, die Anfragen, als von den lokalen Medien, also mit denen haben wir tatsächlich weniger zu tun. Aber wir werden, wir verfolgen natürlich, was die schreiben, wir verfolgen, was die sagen. Die Ruhrnachrichten, muss man auch ganz klar sagen, haben eigentlich mit immer die besten Informationen rund um den BVB. Die sind auch die seriösesten, sage ich in Anführungszeichen. Ne? Die spekulieren auch ganz viel. Aber im Gegensatz zum Beispiel zur Bild oder auch manchmal Transfermarkt.de und was es da alles gibt, hält sich das in einem halbwegs journalistisch geprüften Rahmen. Ja, es ist immer viel los rund um den BVB.
Ja, viel los. Ich verfolge euch ja schon relativ lange. Jetzt nicht ganz 25 Jahre, aber schon ziemlich lange. Wie schwer ist das denn eigentlich für euch, immer mit eurem Verein, der zwischen Kommerz und ehrlichen Fußball, so ehrlich in Anführungszeichen, pendelt? Wie schwer ist das für euch, da eure Haltung zu bewahren?
So. Ja, also als Fans, das ist echt eine schwierige Frage. Die hattest du mir im Vorgespräch auch schon gestellt. Ich habe mir da einige Gedanken gemacht. Es ist letztendlich der Spagat. Und ich hatte auch gesagt, dass wir als Redaktion extrem buntes Fanspektrum abbilden. Wir haben die Normalos, die ins Stadion gehen und das Fußballspiel verfolgen. Von da an eine Bandbreite bis zu sehr aktiven Fans. Und da so unterschiedlich sind auch die Herangehensweisen rund um den BVB mit in Sachen Kommerz. Es ist so, dass wir Fans, also dass wir Mitglieder oder Teil unserer Redaktion sagen, die das deutlich kritischer sehen, ganz einfach so, die das den BVB da sehr auf den Prüfstand stellen. Während andere das eher locker sehen. Es ist aber natürlich so, und das ist ja eine Tendenz bei aktiven Fans sowieso so, dass man einen Grundkonsens hat, dass Kommerzialisierung ein gewisses Maß nicht übersteigen darf. Und da sehen wir uns auch ein Stück weit als Verfechter des, in Anführungszeichen, kleinen Fans. Wir stehen natürlich für bezahlbare Tickets. Wir stehen für auch bezahlbare Trikots, also bezahlbaren Merchandise. Wir stehen für auch, versuchen parallel auch irgendwie anzumerken, ob es nicht irgendwie möglich wäre, diesen ganzen Merch-Kram, den der BVB produziert, nicht irgendwie auch ein Stück weit fairer zu produzieren. Also wir versuchen das schon mit einzulenken, sehen aber natürlich, dass der BVB Geld verdienen muss. Das ist auch Konsens bei uns, dass das natürlich klar ist. Und dass wir nicht die gleichen, keiner von uns würde jetzt sagen, wir hätten die, wir sollten den gleichen Weg einschlagen wie St. Pauli, was den Vereinsaufbau angeht. Davon sind wir einfach weit weg, durch unsere Ausgliederung, durch unsere Form als GmbH und KKG, ja. Ne, also als Aktiengesellschaft. Also das ist halt einfach ein Spagat und da prüft es, das macht eigentlich so, ich sage jetzt einfach mal so, das macht jeder Fan und auch jeder von uns bei schwarzgelb.de mit sich aus. So, ja. Es gibt einfach Sachen, die nerven einen mehr als andere Sachen. Ne? Und das ist ganz unterschiedlich, wie was einen jetzt gerade mehr nervt. Und das macht halt unseren Blog auch aus. Dadurch haben wir ein extrem breites Meinungsspektrum auch. Ne? Und wir haben eigentlich immer jemanden, den irgendwas nervt. Und dadurch haben wir eigentlich auch immer ganz guten Artikelfluss, weil wir einfach auch ein breiteres Spektrum abbilden, was Fanmeinungen angeht. Auch wenn sich das, wie gesagt, in einem aktiven Fanrahmen bewegt. Das heißt, wir bilden nicht das Westfalenstadion ab. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Also im Westfalenstadion gibt es auch einen ganz großen Teil nenne die jetzt dann mal Ultranormalos. Also die, ne? Also wir haben Ultranormalos, genau, das sind die gehen zum Fußballspiel, ne? Die kaufen sich jedes Jahr das Trikot, die gehen zum Fußballspiel, die verfolgen, was die Ruhrnachrichten schreiben, wenn es um Transfers geht. Und das war's. Und das ist auch in Ordnung. Und wir möchten das niemandem abbrechen. Was auch was uns auch manchmal vorgeworfen wird, dass wir behaupten, wir seien die richtigen Fans. Nein, darum geht's nicht. Nur wir beschäftigen uns auch tiefergehend mit Themen und versuchen, die Kultur rund um den Verein zu erhalten und Verbesserungen für Fans und Ähnliches zu machen. Also das ist so ein Spagat, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, den jeder Fan, ich glaube, im deutschen Fußball generell mit sich ausmachen muss. Bei dem einen Verein mehr als bei dem anderen. Ich glaube, je größer der Verein wird, umso schwieriger wird das auch. Und ich hatte auch manchmal schon Tage, wo ich mich nicht so gut dabei gefühlt habe. Nicht so im Reinen war mit Borussia Dortmund. Am Ende des Tages kommt man dann doch irgendwie mal wieder da zurück. Ne? Das ist ja so ein bisschen, das Paradoxe. Aber so gehen wir eigentlich damit um. Immer im Spagat bleiben und mit sich selber klären irgendwie.
Apropos Spagat bleiben und rein. Also rein, jetzt kommt eine ganz schlimme Überleitung. Ich hasse mich jetzt schon dafür. Die Überleitung auf. Also, wenn wir jetzt mal kurz über Rheinmetall sprechen. Ihr hattet es war am Ende letzten Jahres, lass mich mal kurz die Chronologie. Gab es irgendwie einen versuchten Fandialog vom Verein, der irgendwie sagte, die Fans waren, die hättet da irgendwo ein, hättet da neun, die wollen einsteigen irgendwie als, weiß nicht, Sponsor oder Investor?
Sponsor.
Oh Gott. Ich meine, Aki Watzke traue ich alles zu. Ey, die kriegt von mir nicht immer den Dreck unter den Fingernägel, um mal jetzt einen HSVer zu zitieren. Aber wenn man jetzt die Chronologie sieht, ist es, es wurde angekündigt, dass die ein Sponsorship machen wollen. Und man hätte, war es richtig, weiß nicht, wie ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, dass die angeblich das Gespräch mit organisierten Fans oder mit Fans gesucht hätten oder suchen wollten.
Ja, also es ist so, es gibt, da kann ich eben kurz vielleicht erläutern, es gibt den Fanrat, das ist ein Gremium aus verschiedenen VertreterInnen, auch aus Fanclubs. Mhm. Und das ist ein rein freiwilliges, loses Gremium. Das hat 100% keine Mitbestimmungsrechte. So, der BVB nutzt diesen Fanrat als Austauschmedium, also als Austauschmöglichkeit mit den Fans. Und es kommt immer wieder vor, dass Fans in diesem Fanrat über Dinge informiert werden, die intern beim BVB laufen. Das können Überlegungen sein zu eben Sponsoren, wie in dem Fall, oder ne, zum Stadion oder zu Merchandise oder zu anderen Aktionen, die geplant sind. Und in dem Zusammenhang hat der BVB damals beim Fanrat den Fanrat darüber informiert, dass es Überlegungen gibt, einen Sponsorendeal mit Rheinmetall einzugehen. Es gab bereits da wohl natürlich Widerspruch, aber dieser Fanrat hat, wie gesagt, überhaupt keine Mitbestimmungsrechte.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau. Das heißt, der BVB hat informiert, hat den Fanrat darauf hingewiesen, dass das geplant ist. Ich war nicht dabei. Ich glaube, das wurde nicht so gut aufgenommen, aber im Grunde gab es da keine Diskussion richtig. Sondern der BVB hat sogar noch gesagt, natürlich, ich sag's mal salopp, im Ruhrpott-Slang, aber schön die Schnauze halten. Ne? So. Also nicht nach draußen dringen lassen, so es war sowieso noch nicht sicher. Und letztendlich, als der Rheinmetall-Deal dann eingefädelt wurde und öffentlich wurde, die Ruhrnachrichten haben berichtet, dass man sich beim BVB mit den Fans ausgetauscht hätte. Das ist das, was du ja meintest, ne? Das war so schwammig formuliert, dass man es auf jeden Fall lesen konnte, dass die Fans im Grunde mit darüber gesprochen haben und quasi mitbestimmt haben, ein Stück weit so. Okay. Und letztendlich ist das eben nicht der Fall, sondern der Fanrat wurde informiert und wurde zum Stillschweigen sozusagen verpflichtet. Und ich werfe dem BVB da gar keine böse Absicht irgendwie vor, sondern ist es eher so, die Kommunikation hat wieder nicht ordentlich funktioniert, da wurde dann wieder nicht sauber kommuniziert mit den Medien und dann ist das halt irgendwie so interpretiert worden. Und der BVB hat es dann vielleicht dankend auch mitgenommen, weil das liest sich ja deutlich besser, ne? Die Fans wurden mit einbezogen in die Entscheidung so, als die Fans wurden in einem geheimen Fanrat darüber informiert, aber durften nichts sagen. Das klingt dann nicht so gut.
Ja, aber sag mal, wenn jetzt, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, wenn ihr jetzt sagt, so, ihr habt ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass das irgendwie an die Statuten des, oder sag mal, an eure Compliance-Regeln oder
Grundwertekodex,
whatever you call it, euren Grundwertekodex, so also sag mal, weiß nicht, rütteln, kann man das jetzt auch gar nicht mehr, erschüttert. Aber umgeht man das dann ganz einfach und wo steht er da jetzt? Also ist jetzt Rheinmetall Sponsor? Ihr hattet ja ganz viele Proteste zu Anfang der Saison. Ich erinnere mich an aufblasbare Panzer oder Plastikpanzer vom Stadion.
Holzpanzer, genau, das war von, da hatte ich ein Interview auch geführt mit dem der die Aktion durchgeführt hat. Genau, es gab natürlich schon allein mit der Meldung gab es riesen Widerspruch. Natürlich, wie das so ist, und da unterscheidet sich dann auch vielleicht St. Pauli einfach von Borussia Dortmund, weil wir haben, wie gesagt, diese sehr große Menge an Fans, die dieses Spiel konsumieren oder den Sport und den Verein einfach für sich als Unterhaltung und Wochenendunterhaltung sehen, die gesagt haben, das ist natürlich völlig in Ordnung, dass der BVB das macht. Ist es ja rechtlich auch. Es spricht ja überhaupt nichts gegen. Ne? Und warum man da jetzt Unterschiede machen würde und so weiter. Wie stehen wir dazu? Von Schwarz-Gelb, ich kann jetzt nur für schwarz-gelb.de sprechen, und ein bisschen fürs Bündnis Südtribüne, weil das Bündnis Südtribüne, das ist das, was sind auch die Proteste gewesen, die du angesprochen hattest. Das war am ersten Heimspieltag, glaube ich, oder wann war das? Ich meine schon, wo dann die Banner hochgehalten wurden. Es gab schon ein Banner im Champions-League-Finale, was hochgehalten wurde. Und das Bündnis Südtribüne hat sich ganz klar gegen, also das Bündnis Südtribüne, noch kurz zur Erläuterung, das ist der Zusammenschluss aller Fanclubs auf der Südtribüne, die auch immer die Choreos, also die sammeln auch Spenden und die führen die Choreos durch und so weiter. Die haben sich halt in einem offenen Brief auch klar nochmal gegen das Sponsoring geäußert, aus verschiedenen Gründen, ne? Einmal mit dem Grundwertekodex wurde argumentiert und auch, dass man sich da halt vor so einen Karren sparen lässt und letztendlich auch wurde dem BVB-Geschäftsführung wurde auch ja so eine Heuchlerei vorgeworfen, weil sie sich ja hingestellt haben und statt zu sagen, ne, wir machen das, weil wir das Geld kriegen, haben sie da halt, hat der BVB es ja so verkauft, ne, in geänderten Zeiten, da müssen wir ja Verantwortung übernehmen und sich positionieren, auch wenn es unangenehm ist. Also der BVB hat sich da ja dann doch sehr stark als moralisch verkauft. Und das war auch einer der Hauptkritikpunkte bei uns in der Redaktion, abgesehen von dem, wie man inhaltlich dazu steht, zu Waffenproduzenten, war das halt so dieses, statt einfach zu sagen, take the money and shut up, stellst du dich hin, sprichst von irgendwelcher Verantwortung und kassierst aber eigentlich einen zweistelligen Millionenbetrag in den nächsten 2-3 Jahren. Ne? Also das ist halt, das fanden halt viele einfach falsch. So. Und das ist eben, ja, und wie stehen wir jetzt dazu? Rheinmetall ist Sponsor. Die laufen über die Banden mit dem schönen Slogan Rheinmetall taking responsibility in a changing world. Da kann jetzt jeder stehen, wie er möchte. Also ich habe da ganz große Bauchschmerzen mit. Es gibt ganz viele, gehört zur Wahrheit dazu. Es gibt auch einige Fans, die sagen, ist doch scheißegal, wer der Sponsor ist, Hauptsache das Geld kommt. Ja, so. Aber wir positionieren uns dann auch schon noch ein bisschen anders und das ist dann wieder der Unterschied, ne? Aktive Fans. Und deswegen darf man auch nicht glauben, dass wir von Schwarz-Gelb, auch wenn wir ein breites Spektrum haben, wir decken bei weitem nicht alle Meinungen ab, denn es gibt die Meinung bei den BVB-Fans, dass der Rheinmetall-Deal völlig in Ordnung ist oder manche feiern den auch als super Coup. Die Meinung gibt's bei uns in der Redaktion halt nicht und die decken wir dann halt auch nicht ab. So ist das okay. Halt.
Okay, also da passiert quasi jetzt außer dass ihr seid, wer gibt's denn im Laufe der Saison noch weitere Proteste? Sind denn noch
angesprochen? Das ist noch nicht ganz klar. Also ich denke mal, dass das Thema nochmal wird bei der Mitgliederversammlung. Im November ist dann wieder Mitgliederversammlung. Okay. Da wird dann nochmal, denke ich, das wird das nochmal aufkommen. Und in dem Zuge kann es nochmal sein, dass es nochmal Berichte von unserer Seite auch nochmal gibt. Inwieweit da auch noch was von dem Bündnis Südtribüne kommt oder von den organisierten Fans, ich sage jetzt mal also von den Ultras, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe auch noch einen Text, also einen Meinungstext, den wollte ich in irgendeiner Länderspielpause mal einwerfen. Jetzt ist aktuell die Länderspielpause, jetzt ist wieder zu knapp. Ich würde ihn irgendwann wahrscheinlich, dass das Thema so ein bisschen immer vage hochgehalten wird. Wir wollten nicht unser ganzes Pulver direkt am Anfang verschießen. Wir wollen, dass das einfach im Gespräch bleibt, auch bis zur Mitgliederversammlung. Mhm. Aber das, was genau jetzt noch kommt, kann ich nicht sagen. Es soll auf jeden Fall was passieren, noch zumindest auf der Mitgliederversammlung.
Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton VDS-NDS-Team auch in der ersten Liga bei ihrem Podcast. Dass Kehrwieder ganz hervorragende Biere macht, hat sie ja auch schon lange rumgesprochen und diese Biere sind auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Zum Beispiel das Prototyp. 7 Wochen Lagerung auf Aromahopfen verleihen dem starken Kaltkopfenlager seinen einzigartigen Geschmack und seine fruchtige Aromatik. Das mehrfach prämierte Prototyp war nicht nur das erste Bier von Kehrwieder, sondern das erste seiner Art in Deutschland. Da sage ich nur, gönnt euch. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Prototyp findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt daran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Okay. So, jetzt haben wir ganz viel fürs Drumherum geredet. Und lassen wir langsam zum sportlichen Teil übergehen, weil wir sind ja schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit. Ihr habt richtig viele starke Abgänge gehabt dieses Jahr, also Brunner, Mukoko, Haller, Kuibali, Özcan, Füllkrug, nicht zu vergessen Marc Reus. Und dann wieder diverse Neuzugänge, wie Gyrassi, Bayer, Groß und Anton. Und die haben jetzt auch die erste Vorbereitung unter Nuri Sahin hinter sich gebracht. Wie sehr schmerzen die Abgänge, vor allem der von Marco Reus? Und wie zufrieden bist du mit den neuen Zugängen?
Ja, also Abgänge, abgangsseitig, also wir hatten ja, darf man ja auch nicht vergessen, wir hatten ja in der Rückrunde noch Jadon Sancho ausgeliehen. Der fehlt natürlich. Wobei, ich muss auch sagen, der hatte am Ende nicht den Effekt, den sich auch einige dann vorgestellt haben. Dann hatten wir ja noch Ian Maatsen ausgeliehen, ja. Der ist ja dann auch weitergezogen. Ich sag jetzt mal, Ian Maatsen, den linken Außen, der Abgang tat schon weh, weil das ist auch so ein bisschen so unsere Achillesferse, sag ich mal, im Abwehrbereich. Auf der rechten Seite ist halt Julian Riasson gesetzt. Der Abgang tat schon weh. Jetzt haben wir mit Jan Couto einen Ersatz gefunden, der soweit auch ihren Maatsen-Profil hat. Also ein schneller, flinker Außenspieler, der auch technisch was drauf hat, allerdings in der Abwehr, im Abwehrverhalten halt Defizite aufweist. Dazu kann ich aber gleich noch was sagen. Marco Reus, der wurde, glaube ich, medial größer gemacht, also sportlich als Verlust, als es für den Otto Normal BVB-Fan, glaube ich, war. Das war mehr ein emotionaler Abgang, der wehtat. Sportlich hat Marco Reus immer noch Spiele durchaus mitgeprägt, aber er hat schon lange nicht mehr so stark Einfluss genommen auf unser Spiel. Ihn konnte man immer gut reinwerfen, er konnte immer noch mal ein Spiel auch durchaus entscheiden. Dafür hat er einfach die Technik, aber er war nicht mehr der spielbestimmende Part in unserer. Der hat in der letzten Saison wurde er, glaube ich, öfter eingewechselt, als dass er von Anfang an gespielt hat. Mhm. Sportlich schlimmer war Mats Hummels, der ja gegangen ist, beziehungsweise wo der BVB nicht mit ihm verlängern wollte. Ja. Genau. Und wären, glaube ich, weit mehr BVB-Fans gerne noch in die nächste Saison, also in die aktuelle Saison gegangen, weil in der Innenverteidigung wir noch nicht absehen konnten, wie sich auch Waldemar Anton, der Neuzugang aus Stuttgart, etabliert und was mit Niklas Süle ist. Den würde ich als inoffiziellen Neuzugang vermelden, weil der hat sich ja mal ordentlich fit gemacht in der Pause. Und aber inzwischen, auch wenn die Innenverteidigung immer noch nicht ganz stabil ist, ist der Abgang von Mats Hummels auch inzwischen, glaube ich, für die meisten verschmerzt. Und Alea, das war einfach ein Riesenunglück. Also dieser ganze Transfer, nicht weil irgendjemand irgendwas falsch gemacht hat. Sebastian Alea hatte ja die Krebserkrankung, ist dadurch lange ausgefallen, kam dann wieder, hat dann auch eine gute Rückrunde damals gespielt, vor 2 Jahren. Aber ist letzte Saison nicht in den Tritt gekommen, hat nicht die Leistung gebracht. Und ich glaube, es war für alle Seiten das Beste, dass er dann geht. Und dafür haben wir einfach einen Bombenstürmer gekriegt. Also Füllkrug, genau, der ist ja auch noch gegangen. Der war noch so der uns die Buden noch so ein bisschen halbwegs konstant gemacht hat. Er war aber auch fußballerisch derart limitiert, dass der Abgang zwar überraschend kam, aber jetzt nicht groß für Sorgenverhalten bei den Fans gesorgt hat, weil wir eben mit Serhou Guirassy einfach den Top-Stürmer der letzten Saison verpflichten konnten, mit Ausstiegsklausel, also wirklich auch noch spottbillig, ebenfalls von Stuttgart gekommen. Und wir haben noch Maximilian Bayer verpflichtet, der bisher allerdings noch ein bisschen enttäuscht, was die Leistung angeht.
Okay.
Ja, dann haben wir noch, einen möchte ich noch nicht unter den Tisch fallen lassen, ich hatte Waldemar Anton genannt, aber Pascal Groß, der jetzt der so neue, auch so ein bisschen neuer Spielmacher ist, Nationalspieler, hat in der Premier League gespielt und macht
Brighton,
das, ne? Das genau, richtig.
Das passt ja auch zu Nuri Sahin, weil er die Idee von De Zerbi sehr, sehr spannend findet. Und da passt ja Groß als spielender Sechser hervorragend zu. Ne?
Genau, und der hat sich auch inzwischen eigentlich recht stabil in den Kader reingespielt, ist immer gesetzt. Ob das alles schon so 100% fruchtet, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu.
Genau, da würde ich jetzt gerne zukommen.
ich kann meine eigenen Übergänge schreiben. Also,
ja, das ist, ich meine, wozu braucht man mich? Also, nächstes Mal hole ich mir eine KI, die schreibt mir dann auch. Sag mal, das war jetzt diese erste richtige Vorbereitung unter Sahin. Wie sehr hat sich dieser taktische Spielansatz, den er ja prägt, also mit dem Ball viel proaktiver nach vorne zu gehen, strukturiert und kontrolliert zu spielen, wie hat sich der geändert zum Vorgänger zu Edin Terzic?
Ja, Edin Terzic verfolgte, du hast es schon angesprochen, einen ganz anderen Ansatz. Edin Terzic hat einen extremen Sicherheitsfußball gespielt. Er setzte stark auf kontrollierten Fußball. Zwar auch ein Stück zielgerichtet nach vorne, aber mit deutlich kontrollierterem Aufbau. Und was sich jetzt langsam herauskristallisiert, auch mit einem deutlich langsameren Umschaltspiel. Also während Edin Terzic den berühmt-berüchtigten Sicherheitspass bevorzugt hat, erkennt man bei Nuri Sahin schon, dass die Risikopässe, die Anzahl der Risikopässe deutlich höher geworden ist. Also die direkten Bälle in Schnittstellen, wo man bei Edin Terzic immer gedacht, also wo man also auch die Bälle, die sich Fans auch wünschen, ne, die das Raunen im Stadion, fürs Raunen im Stadion sorgen, das verfolgt Nuri Sahin halt deutlich stärker als Edin Terzic. Es ist eben deutlich aggressiver im Pressing, es ist auch früheres Pressing. Und also Gegnerpressing und die Angriffe werden auch viel schneller abgespielt. Also es ist deutlich deutlich weniger Ballbesitz bis zum Tor. So, das ist jetzt erstmal, ich glaube, das ist so die Philosophie. Ich bin kein Profi-Taktiker, der jetzt einzelne Spielzüge auch bis ins Detail analysieren kann, so. Aber es ist schon mein Eindruck, dass das die Idee von Nuri Sahin ist. Also schnelles Umschaltspiel, schnelle Angriffe und möglichst schnell innerhalb von wenigen Sekunden vom Mittelfeld in die, zum gegnerischen Strafraum mit Abschluss. Und das funktioniert unterschiedlich gut.
Würde ich jetzt, käme ich jetzt noch später zu? Also ich meine, ihr seid ja von, ihr kommt ja immer so ein bisschen von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Also wenn man jetzt so die Woche Celtic dann gegen Union sieht, gegen Celtic hat man, glaube ich, auch gesehen, was der Schein Fußball kann, nämlich dieses starke Intensität, frühes Anlaufen, starkes Pressing und immer wieder nicht nachlassendes Anlaufen. Aber euer Verein steht ja für die Spielphilosophie und ich habe das jetzt mal nachgelesen. Intensität, Echtheit, verbunden mit Bindungskraft und Ambition. So, das steht da. Also, ich habe es mir nicht ausgedacht. Weiß,
aber das sind halt einfach Buzzwords.
whatever. Wie setzt Schein diese vier Plattitüden um?
Ja, Intensität habe ich ja schon angesprochen ich kenne diese Begriffe jetzt gar nicht direkt im Zusammenhang, aber Intensität halt durch das Gegenpressing. Was war da noch?
Bindungskraft.
Ja.
Also das kommt, wenn man sich auf, ich habe einfach mal Dortmund Spiel oder Philosophie Dortmund gegoogelt und es kam dann auf der Seite von eurem NLZ, worüber sich Dortmunds Fußball identifiziert.
Ja, Bindungskraft, ich weiß nicht, ob es auf die Spieler bezogen ist oder auf unseren Spielstil, weil wenn ich an Bindungskraft denke, dann würde ich an Ciro Guirassy denken, der inzwischen, wo die Mannschaften ja inzwischen gemerkt haben, dass der funktioniert. Der bindet nämlich immer mindestens drei Verteidiger. Das empfehle ich übrigens auch eurer Verteidigung. Und ansonsten, ja, also Bindungskraft, Intensität,
komm, wir machen Echtheit jetzt einmal und Ambition.
Echtheit, ja. Unser Spielstil ist echt scheiße manchmal. Also, das kann man wohl so sagen. Also, das ist schon manchmal ganz schön scheiße, was wir spielen. Und das ist echt, echt. Das Letzte war, ich hab's schon wieder.
Ambition,
ja, gut. Die Zeiten, wo wir gesagt haben, wir werden deutscher Meister, sind irgendwie vorbei. Also ambitioniert, weiß ich nicht.
Bei dem Kader, den ihr habt, da nicht zu sagen, wir wollen doch unter die Top 3 oder wir wollen zumindest da oben mitspielen, kannst du auch nicht sagen. Ihr gebt doch hunderte von Millionen Euro aus.
Also, die Diskussion ist bei uns auch nicht neu. Wie ambitioniert soll der BVB jetzt sein? Sollen wir uns aggressiv hinstellen und sagen, wir werden deutscher Meister? Dann lachen sich am Ende alle die Saison aus. Oder stellt man sich hin und sagt, wir spielen nur die Champions-League-Plätze mit? Das ist dann halt irgendwie auch wieder so unambitioniert. Ich glaube, ja. Mit unserem Kader haben wir die Möglichkeit grundsätzlich, um die ersten drei Plätze mitzuspielen. Und unter die ersten drei Plätze müssen wir auch, also das ist der Anspruch von Borussia Dortmund, unter die ersten drei zu kommen. Okay. Aber das Problem ist so ein bisschen, das hat Nuri Sahin am Anfang der Saison, auch bei der Saisoneröffnung gesagt, er bittet um Geduld. Und wir sind auch so ein bisschen, wir hatten auch im Vorgespräch über das Thema Umbruch gesprochen, und das ist, wir sind geprägt oder gebrannte Kinder, was diese Begriffe angeht, weil wir keine langfristigen Strukturen mehr irgendwie erkennen können. Und deswegen finde ich, ist auch in Ordnung, wenn wir dieses Mal halt sagen, okay, also Champions League erreichen ist natürlich finanziell einfach ein Muss, aber jetzt auch mal zu sagen, okay, ein Jahr, wir sehen das als Umbruchsaison und auch wirklich als Umbruchsaison ansehen, auch so schwer das auch ist, ne, als Borussia Dortmund, du bist zum Erfolg verdammt, zu sagen, okay, wir spielen dieses Jahr mal nicht wirklich um die Meisterschaft mit und wenn es hinterher vom Laster fällt, wie vor zwei Jahren, wo wir es ja gegen Mainz selber uns vernichtet haben, dann nehmen wir es natürlich mit. Aber ich glaube, auch jetzt mit an Saisonbeginn zeigt sich eigentlich, dass da noch, zumindest stand jetzt die Mannschaft noch nicht konstant genug ist.
Okay. Apropos konstant, also wir können konstant nicht aus dem Vollen schöpfen, denn bei uns entstand heute Ben Voll, Sascha Burchert, Sören Ahlers, Philipp Treu, Adam Gigalla, Erik Smith, Carlo Bukalva, Elias Saad, Simon Zoller, verletzt oder angeschlagen. Metcalf hatte ich noch vergessen, der ist auch noch leicht angeschlagen. Bei uns, also ich weiß gar nicht, was da jetzt wie jetzt, wie fit die alle sind. Also ich habe heute noch gelesen, dass Eric Smith wieder läuft. Aber das könnt ihr euch ja, liebe HörerInnen, dann bei Tim im Vorbericht nachlesen und oder auf der Spieltags-PK von unserem Coach auf den Social-Media-Kanälen reinziehen. Bei euch las ich von Karim Adeyemi, Julien Duranville, Giovanni Reiner, sowie dass unklar ist, ob Maximilian Bayer spielen kann, weil er irgendwie angeschlagen
und der muskulär angeschlagen ist. Hat er sich bei der Nationalmannschaft geholt.
Ah, irgendwie. Okay. Mhm. Okay, ob das ist auch noch ungewiss. Habe ich irgendjemanden vergessen bei euch?
Nee, ich habe auch nochmal nachgeschaut. Wir sind tatsächlich gar nicht so schlecht aufgestellt, wobei man sagen muss, sowohl Karim Adeyemi als auch Julien Duranville waren die Lichtblicke der
ja, gegen Celtic zumindest. Gegen
Celtic vor allen Dingen, aber auch in den Spielen, die vorher gut liefen, war Adeyemi hatte eine deutlich aufsteigende Form. Und auch Julien Duranville ist ja immer noch ein sehr, sehr junger Spieler, der hat einfach Spaß gemacht. Deswegen ist es ärgerlich, dass er ja wohl bis Mitte November ist, glaube ich, die ist er wohl raus. Und das ist auch nicht die erste Verletzung, ist auch ein sehr verletzungsanfälliger Spieler, leider, wie das so bei guten Talenten auch manchmal ist. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch, dass ihr echt gute junge Spieler habt und die verletzen sich halt dauernd irgendwie, weil das Wachstum ne, und so weiter. Aber es ist so, Adeyemi und Duranville, das sind die beiden, die richtig reinhauen. Giovanni Reyna spielt kaum eine Rolle bei uns sportlich. Von daher, also der wurde jetzt in der Saison auch schon ein, zweimal eingewechselt und hat dann auch in Ordnung gespielt, aber ist jetzt nicht der Faktor, den ich jetzt, okay. Wo ich jetzt sage, oh Gott, wenn der gegen St. Pauli fehlt, dann wird's ganz schlimm. Hm. Eher dann doch Adeyemi und Duranville, da habt ihr Glück, weil die bringen richtig Tempo und Technik auf die auf den Platz. Die fehlen uns. Aber sonst ist alles gut. Bayer, muss man abwarten, hatte ich ja auch gesagt, ist auch noch nicht der Faktor im Team. Deswegen auch nicht so große Bauchschmerzen.
Okay. Dieses Spiel ist ja das erste Mal, wo wir so richtig 100%, aber sowas von klar als Außenseiter ins Rennen gehen. Das hat Tim auch bei uns in einem Artikel sehr schön geschrieben, verlinke ich euch gerne in den Shownotes, liebe HörerInnen. Tut euch mit der Favoritenrolle schwer, siehe Union Berlin?
Ja, jein. Ein klares Jein.
Nein, siehe Celtic.
ich habe irgendwie das Gefühl, auswärts ja. Auswärts tun wir super schwierig, weil die Mannschaften sich auch auswärts einfach ganz anders auf uns einstellen, habe ich das Gefühl. Ich muss dir leider sagen, ey, Freitag, ich weiß nicht, ob du die Statistik kennst, aber wir sind freitagsabends.
Ja, ich
weiß. Wir sind unschlagbar. Nein,
sag's nicht.
Jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxt und ihr geht mit 3 Punkten nach Hause. Aber unsere Freitagsabends Westfalenstadion-Quote ist halt überragend. Das muss ich jetzt auch, also so sehr ich auch meinen Verein manchmal kritisiere, das ist überragend. Und ich glaube, auch da tut es mir sehr leid, ich glaube nicht, dass das am Freitag reißt.
Super, dann tipp doch mal bitte.
Also ich habe mir ja mal angeguckt, wie euer Saisonverlauf so war. Und ich muss ja sagen,
richtig gut.
Ihr hattet eine relativ starke Phase, als ihr gegen die Dosen 0-0 gespielt habt und im Anschluss dann auch euren ersten Saisonsieg gegen Freiburg eingefahren habt, mit 3-0 sogar. Das heißt, ich würde euch nicht abschreiben. Ich gebe euch sogar unsere Jungs sind auch einfach wirklich unkonstant. Und wenn die den Gegner wirklich auch richtig unterschätzen, hatten wir damals nämlich Freitagsspiel auch gegen Bochum. Die haben 2-0 geführt. Ich will es nur mal gesagt haben. Ne? Die sind dann natürlich am Ende eingeknickt. Deswegen, wenn St. Pauli es richtig gut macht und ein bisschen bei Bochum abguckt und nicht am Ende einknickt, sehe ich sogar gar nicht die unfassbare Unmöglichkeit. Aber ich glaube trotzdem, dass der BVB das 3-0 gewinnt.
Okay. Ich tippe auf ein 1-1. Ja. Damit wäre ich total zufrieden.
Ich wäre so ein bisschen unzufrieden.
Ja, hoffentlich. So, liebe Auswärtsfahrerinnen und Heimspielbesucherinnen, ich wünsche euch viel Spaß am Freitag, wo immer ihr das Spiel verfolgt, und wünsche den Auswärtsfahrern auf jeden Fall eine gute Anreise. Wir sehen uns dann im Blog. Zum NDS hören wir dann den doppelten Yannick, weil unser Yannick wird auch dabei sein. Das nächste VDS mit mir gibt es dann in 2 Wochen zum Pokal gegen den Brause-Club. Und Yannick, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte gehören wie immer in meiner Sendung dir. Bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Jo, macht weiter so. St. Pauli, stabiler Club. Alles Gute für euch.
Danke dir. Und tschüss.
Ciao.